Willkommen zurück zu einer neuen Folge von On Teaching, dem Podcast von und für Yogalehrerinnen. Es ist so schön, dass du heute wieder dabei bist. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diese Reise mit uns zu machen. Wir knüpfen heute direkt an unsere letzte Folge an, in der wir uns über Philosophie im Yoga-Unterricht, aber auch im Leben unterhalten haben. Lasst uns keine Zeit verlieren und starten in eine Folge voller philosophischer Anregungen. Liebe Lea, die letzte Folge hat bei mir noch lange nachgeklungen. Ich habe durch die Trainings und Weiterbildung viel Kontakt zu Yogalehrerinnen und sehe die Herausforderung, ja, und auch den Zwiespalt, den viele in sich tragen. Ja, sie wollen die Philosophie honorieren und in den Yoga-Unterricht verbinden. Und doch bleibt aufgrund der Kürze der Klassen, auf Kürze der Zeit, eben manchmal nicht ausreichend Raum für die Philosophie. Auch denken sie, dass die Schülerinnen wegen der Bewegung und nicht der Philosophie kommen. Wie siehst du das? Wie gehst du damit um?
Das ist so ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Und ich glaube, er spiegelt den Weg vieler Yoga-Lehrerinnen auch wieder. Oft spüren wir diese tiefe Verbindung zur Philosophie des Yoga und möchten sie teilen. Und gleichzeitig gibt es aber diesen Druck, sei es durch die Zeit, durch die Erwartungen der Schüler oder aber auch der eigenen Unsicherheit. Und ich habe für mich gelernt, dass Philosophie nicht immer ein ausgedehnter Vortrag sein muss. Ja, es ist kein Extra, das wir zusätzlich einbauen müssen, sondern etwas, das die Grundlage unserer Praxis und unseres Unterrichts bilden kann. Und es sind diese kleinen Impulse, die einen großen Unterschied machen können. Eine Klasse zum Thema Loslassen könnte sowohl eine philosophische Dimension als auch eine körperliche Erfahrung bieten. Auf der philosophischen Ebene könntest du die Idee von Aparigraha, dem Nicht-Anhaften aus den Yamas, einfließen lassen zum Beispiel. Und körperlich könnte dieses Loslassen durch bewusstes Entspannen in bestimmten Asanas erfahrbar werden oder durch Atemübungen, bei denen das symbolische Ausatmen das Loslassen unterstützt. Und was die Idee betrifft, dass Schüler nur, in Anführungsstrichen, wegen der Bewegung kommen, vielleicht, ja, vielleicht ist es am Anfang genau das, was sie suchen. Aber Yoga ist so vielschichtig, dass selbst die rein körperliche Praxis Momente der Tiefe schaffen kann. Und ich denke, dass Yoga nicht immer zuerst zum Verstand spricht, sondern zum Herzen und zum Körper. Und letztlich können wir als Lehrerinnen diese Verbindung sanft vorleben, ohne sie aufzudrängen oder zu missionieren. Ja, also ein Gedanke, ein kurzer Satz, eine Reflexion. Manchmal reicht das schon vollkommen aus. Und ich finde, wir dürfen uns auch den Druck nehmen, immer alles perfekt verbinden zu müssen. Es geht nicht darum, dass jede Klasse ein vollständiges philosophisches Konzept vermittelt, sondern dass wir eine Atmosphäre schaffen, in der die Essenz von Yoga fühlbar wird, sei es durch Bewegung, sei es durch Stille oder durch ein paar Worte, die nachklingen. Was denkst du dazu, Tina? Wie erlebst du das in deiner Arbeit mit Yogalehrerinnen?
Ja, ich finde, du hast es schon wunderbar auf den Punkt gebracht. Ja, ich denke auch, wir müssen nicht mit unserem Wissen, ich sage jetzt mal provokant, prahlen. Ja, das hilft den Schülern oft gar nicht weiter. Ja, es ist nicht die Rezitation von Schriften, die uns zu guten Yoga-Lehrerinnen macht. Ich bin da also wirklich ganz bei dir. Es ist, wie du schon gesagt hast, eher diese gelebte Philosophie. Ne? Für mich ist es meine Basis und bietet mir Stabilität. Ja? Die Bereitschaft, Yoga-Philosophie als Teil der Praxis anzuerkennen und sich auf eben so eine eigene Art und Weise damit auseinanderzusetzen, ist schon ein ganz, ganz wichtiger Schritt und wird dich ja nachhaltig auch unterstützen und inspirieren. Also es ist das, was du aus der Philosophie mitnimmst, als deine innere, ich nenne es mal stille Basis. Ja? In der letzten Folge haben wir die Sutren von Patanjali und die Gita als Beispiel gewählt, um zu verdeutlichen, wie wir Philosophie leben können und wie sie uns im Alltag unterstützt. Und wir möchten dich auch nochmal auf die Folge aufmerksam machen. Da haben wir sehr ausführlich über die Yamas und Niyamas gesprochen. Ne? Also so als ein, wie ich finde, relativ leichter Zugang. Sie sind greifbar, sie sind nachvollziehbar und sie überschneiden sich mit den Werten, die wir leben und bieten zudem Inspiration und Verbindung zur, zur Yoga-Tradition. Sie sind wie du hattest es mal so schön gesagt, wie die Ethik des Yogas, ja, Prinzipien, die uns helfen, bewusster mit uns selbst und anderen umzugehen. Und ich glaube, dass wir, wenn wir etwas daraus picken aus diesen sehr zugänglichen Aspekten des Yogas, und selbst wenn wir gar nicht so viel, wie du vorhin schon gesagt hast, in der Klasse darüber sprechen, so schwingen sie mit. Sie sind so die Basis der Klasse. Ja? Mhm. Ich bin auch der Meinung, alleine, wenn wir uns damit vorher auseinandergesetzt haben, wird es automatisch mit einfließen. Etwas, was mir noch dazu einfällt, ist, ich glaube, dass wir oft denken, wir müssten das in Worte fassen, die Philosophie, ne? Unsere Gedanken zur Philosophie. Ich glaube aber, dass wenn wir in dem Zustand einer Idee sind, dann wirkt es in der Klasse auch. Ja, also wenn ich in dem Zustand, du hattest vorhin eben dieses Nicht-Anhaften oder Nicht-Horten gewählt, ja, wenn ich in diesem Zustand bin, dann vermittle ich das. Einfach die Art und Weise, wie ich spreche, die Art und Weise, wie ich unterrichte. Und da müssen wir uns gar nicht den Druck machen, besonders viel mental zu wissen, sondern dass wir eher schauen, wie fühlt sich das denn an? Und wenn wir mit dieser Idee in die Klasse gehen, glaube ich, dass wir sehr viel mitgeben können, ohne es verbal zum Ausdruck bringen zu müssen.
Das stimmt, voll schön. Ja.
Ja, ja, also, zurück. Ja, ja, mach du.
Nein,
mach du.
Du. Nein. Eben, ich wollte nochmal auf die Yamas und Niyamas zu sprechen kommen, dass du dir da die, also du, liebe Zuhörerin, dir da super gerne die Folge nochmal anhörst. Ich glaube, das war eine Folge mit beiden, oder waren das
mit
zwei
beiden. Folgen? Ich glaube, es war eine Folge mit beiden. Ich bin mir aber nicht so ganz sicher.
Ja, also hört da super gerne mal rein, weil da kriegst du ganz, ganz viele praktische Aspekte, die du wirklich für dich in deinem Alltag, aber eben auch in deinem Unterricht oder für deine Schüler, an deine Schüler mitgeben kannst. Und wenn wir schon bei diesen praktischen Aspekten sind, ja, wie können wir die Tiefe der Yoga-Philosophie in unsere Klassen bringen, ohne dass es überwältigend oder unnatürlich wirkt? Und wir haben uns ein paar Ideen und ein paar Tipps überlegt, die wir dir mitgeben möchten. Und unser erster Tipp ist, philosophische Impulse am Anfang oder Ende einer Klasse einzubringen. Ja, du kannst zum Beispiel eine Klasse mit einem kurzen Zitat aus den Yoga-Sutren oder aus der Bhagavad Gita beginnen, wie zum Beispiel Yoga ist das zur Ruhe bringen der Bewegungen im Geist. Und dann lade deine Schüler ein, diesen Gedanken während der Praxis zu erkunden. Du könntest sie fragen oder spüren lassen. Ja, wo spürst du heute innere Unruhe oder Rastlosigkeit? Wie kannst du während deiner Praxis Momente der Ruhe und Gelassenheit entdecken? In deinem Körper und in deinem Geist und, und. Dann verwebst du dieses Zitat oder diese Idee in deiner Klasse, in der physischen Praxis, aber auch in ihrem Gedankengut sozusagen. Ja. Und gestalte dann deine Klasse so, dass sie diesen Fokus unterstützt. Vielleicht mit sanften Übergängen, länger gehaltenen Asanas, einer besonders achtsamen Atemführung, die deine Schüler tiefer in die Ruhe führt, ja, für dieses Sutra, das ich da gewählt habe.
Ja, und auch, was mir dazu einfällt, ist, dass, wenn wir den Geist zur Ruhe bringen wollen, ist natürlich schön, wenn wir als Lehrerinnen den Geist der Schüler nicht überfordern, indem wir zum Beispiel zu viel sprechen. Mm. Ja? Ist ja so ein bisschen die Yoga-Lehrerinnen Tendenz, dass wir ein bisschen zu viel sprechen.
Ja, das stimmt.
Ist halt auch nicht immer so einfach mit der Ruhe im Geist. Ja, aber voll schönes Beispiel. Ja. Du kannst weiterhin ein Thema für die Stunde wählen, eben aus diesen Konzepten der Yamas oder Niyamas, dieses Ahimsa, Gewaltlosigkeit, auch ganz einfach umgesetzt, indem wir liebevoll mit uns selbst umgehen in der Praxis, ja, oder Santosha, die Zufriedenheit, als der Fokus zu sehen, was alles da ist, was alles schon längst in einem da ist. Also diese Yamas und Niyamas als Herzthema für eine Klasse bieten sehr, sehr viel Inspirationsquelle, sehr viel Möglichkeit. Ja, wenn wir nochmal auf Ahimsa zurückgehen, ermutige deine Schüler, mit Achtsamkeit, mit Selbstliebe zu praktizieren, sich zwar zu fordern, aber eben nicht zu überfordern. Es ist wirklich dieser ganz fürsorgliche, liebevolle Umgang mit sich selbst. Ja, weise zum Beispiel während der Asana darauf hin, wie sie ja auf die Signale ihres Körpers hören können, wie sie achtsam beobachten und wirklich so praktizieren, dass es für sie stimmig ist und nicht eine äußere Form erfüllen oder sich in eine äußere Form hineinzwängen müssen. Ja,
voll schön. Ahimsa ist auch etwas, das mich immer super begleitet im Alltag und in meinen Klassen wähle ich das auch oft als Thema oder als Hintergrundthema. Man muss es ja dann nicht Ahimsa nennen, ja, je nachdem, welche Schüler man da vor sich hat. Ja. Genau, als dritten Punkt haben wir uns überlegt, die Philosophie in Bewegung erfahrbar zu machen. Also nutze zum Beispiel Stira und Sukham, das hatten wir in der letzten Folge, als Thema für eine Stunde. Leite sie durch Asanas, in denen sie Stabilität und Leichtigkeit erkunden können. Frage sie, wie fühlt sich Stabilität in deinem Standbein an? Oder wo kannst du Leichtigkeit in deinem Atem oder deiner Haltung spüren? Und, dass du das wirklich in den Körper einbringst. Das ist, glaube ich, für die Schüler immer am einfachsten, oder? Wenn sie das über den Körper wahrnehmen können.
Der Körper ist einfach das Mittel unserer Erfahrung. Ne? Also im Körper und durch den Körper findet Erfahrung statt. Und ich finde, vielleicht noch mal kurz zurück, in der letzten Folge hast du das sehr, sehr ausführlich und sehr eindrücklich beschrieben, ja, wie genau dieses Sutra in Verbindung in einer Klasse und mit einer Stellung praktiziert werden kann. Also hört da gerne noch mal rein. Ja, genau, wenn ihr ein Stundenthema sucht.
Stilan zu kommen, ist immer ein gutes Thema.
Es ist immer ein gutes Thema. Und du hattest auch sehr viele Beispiele, glaube ich, gebracht. Wir müssen es ja nicht immer Stira Sukham nennen. Ne? Es ist dann die Stabilität und die Freiheit, die Kontraktion, die Expansion, das nach innen, nach außen und. Also es gibt so viele Wortpaare dafür, um das eigentlich zu vermitteln. Ja?
Absolut.
Und diese Wortpaare sind ja nicht unbedingt, kommen nicht unbedingt aus der Philosophie, aber unterstützen eben indirekt die Philosophie. Also gerade, ich habe oft Lehrerinnen in meinen Ausbildungen, die sagen, oh, und wenn ich in Firmen oder so unterrichte, den muss ich gar nicht damit kommen. Ja, und dann versuchen wir immer genau das aufzuzeigen, dass man diese philosophischen Begriffe nicht wählen muss und trotzdem Philosophie unterrichten kann und keiner merkt's.
Genau. Genau, ich muss da an meine Eishockeyspieler denken, die ich ja lange unterrichtet habe. Genau, da würde ich vielleicht auch nicht mit so Namen. Ja.
Und ein weiterer Punkt ist, dass du Reflexion in die Übergänge einbauen kannst. Also Übergänge sind perfekte Momente, um das zum Beispiel Pulsieren von Spanda erfahrbar zu machen. Weise deine Schülerinnen darauf hin, die Bewegung zwischen den Asanas bewusst wahrzunehmen. Zum Beispiel zwischen dem nach unten schauenden Hund und der Plank, der Liegestütz. Frage, kannst du den Moment des Übergangs bewusst wahrnehmen und präsent bleiben, während Stabilität und Leichtigkeit miteinander tanzen? Ja, da sind wir eigentlich schon wieder bei so einem Wortpaar, um jetzt eben diesen Begriff von Spanda, dieser universellen Bewegung von Kontraktion, Expansion bewusst zu machen.
Ja, ja genau, eben diese Reflexion in den Übergängen einbauen. Ja, voll schön. Dann haben wir uns aufgeschrieben oder notiert oder darüber gesprochen, dass wir praktische Fragen für die Schüler stellen sollen. Also schließe die Stunde mit einer Reflexionsfrage ab, die sich auf das Thema der Philosophie bezieht oder auf eines der Themen. Ja? Zum Beispiel, wie kannst du das Konzept von Ahimsa heute in deinem Alltag integrieren, wenn wir Ahimsa nochmal wählen? Oder wo kannst du in deinem Leben mehr Stabilität schaffen, ohne die Leichtigkeit zu verlieren? Ja, auch hier wieder unser klassisches Beispiel und. Also so Fragen, die du dann mitgibst.
Super, super wichtig. Ja, super wichtig, weil darüber schlägst du nämlich die Brücke, ne?
Ja, genau.
In den Alltag. Weil du hattest ja immer so gesagt, eben nicht nur auf der Matte, sondern. Ja, deswegen findet Yoga ja auch jeden Augenblick unseres Lebens statt, eigentlich.
Ja.
Genau. Und dann haben wir in Vorbereitung auf unsere Folge heute auch über Rituale gesprochen, ne? Rituale für den Abschluss. Also führe eine kurze Meditation oder einen Moment der Stille ein, um das Thema zu integrieren. Gerade, also ich mache das sehr gerne, ich weiß nicht, wie du das machst, ich mache das total gerne vor Shavasana. Das bietet sich so an, ne? Da ist der Körper bewegt, die Schüler haben die Möglichkeit zu sitzen, sie haben sich so ein bisschen ausgetobt, ja, der Geist ist meistens etwas ruhiger und ich finde, da kann man auch nochmal total schön so dieses Thema fallen lassen, in so einem kurzen Moment der Meditation. Stell dir vor, du trägst die Leichtigkeit und Stabilität der Praxis in deinen Tag mit, wie fühlt sich das an? Oder in der Meditation nochmal darauf hinzuweisen, dass der Atem immer etwas Stabiles und etwas Leichtes hat und der den ganzen Tag über bewahrt bleibt. Ne? Also die Qualität des Atems und die Qualität dieser philosophischen Aspekte. Ja,
voll schön.
Ich stehe total auf Rituale am Abschluss.
Ja, ich auch. Genau, und dann geht es ja vor allem darum, eben die Philosophie subtil zu verweben. Ha, du musst nicht jedes Mal ausführlich über die Yoga-Philosophie sprechen. Manchmal reicht eben ein einfacher Satz wie: Yoga lehrt uns, den Atman als Anker zu nutzen, um im Hier und Jetzt zu bleiben. Du hast das vorhin so schön gesagt mit diesem Atem. Also genau, dass wir das eben so ein bisschen fein machen, subtil einweben, ja, in unsere Klasse.
Ja. Ja. Ja, total schön. Ja, und dann haben wir uns auch in Vorbereitung auf heute schon ein paar Gedanken gemacht, wie die Yoga-Philosophie, die oft ja so groß erscheint, so komplex, und Philosophie schreckt ja oft ab, weil jeder denkt, oh mein Gott, das ist total kompliziert, ja. Aber wie wir uns dem annähern können, wie es leichter gemacht werden kann. Und eine Idee ist, dass du dir Lektüre aussuchst, die zu dir passt. Ja, Lektüre, die leicht zu lesen ist und vor allem Spaß macht. Und es gibt wirklich viele Schriften, die das auch zeitgenössisch aufbereiten. Ja? Und ich weiß, Lea, dass du gerne liest. Deswegen bin ich natürlich super, super gespannt, welche Bücher du vielleicht unseren Hörerinnen empfehlen würdest, die sich auch so einen etwas leichteren Zugang wünschen.
Oh ja, ich liebe diese Frage. Es gibt so viele wunderbare Bücher, die tiefe Inspiration schenken können. Eine meiner liebsten Autorinnen ist Sally Kempton, und ich weiß, dass sie es auch für dich ist, Tina. Ja, ich weiß, dass du da ganz viel genau mit ihr auch auf deiner Reise gegangen bist. Und wir haben, glaube ich, schon in der letzten Folge über eines ihrer Bücher gesprochen. Mhm. Oder über die Meditation, das Meditationsbuch. Meditation for the Love of It. Du hast es ins Deutsche übersetzt.
Genau, auf Deutsch heißt der Titel Das Tor zum Herzen öffnen. Also es ist nicht 1:1 übersetzt. Mhm.
Ja, genau. Und ich finde, Sally schafft es, die Philosophie lebendig werden zu lassen und mit dem Alltag zu verweben. Etwas, das mich tief inspiriert. Und ich liebe auch Werke von Eknath Eswaran, wie seine Übersetzung und Kommentare zur Bhagavad Gita. Sie haben eine sehr zugängliche und gleichzeitig auch spirituelle Tiefe.
Ja.
Und ein Buch, das mich immer wieder inspiriert, ist The Power of Now, die Kraft der Gegenwart von Eckhart Tolle. Auch wenn es keine klassische Yoga-Philosophie ist, berührt es doch einen der zentralen Aspekte, die wir im Yoga immer wieder erfahren, nämlich das bewusste Verweilen im Hier und Jetzt, im Moment. Und für mich ist dieses Buch wie eine Brücke. Es übersetzt das Prinzip von Präsenz und Achtsamkeit, das auch in den Yoga-Sutras von Patanjali oder in der gelebten Praxis das Ziel des Yoga so zentral ist. Ja, es übersetzt es in eine Sprache, die zugänglich ist, die universell ist. Und vielleicht ein wunderbarer Einstieg für alle, die nicht sofort zur klassischen Yoga-Philosophie oder zu klassischen Texten greifen möchten. Es ist eins dieser Bücher, die man immer wieder zur Hand nehmen kann, weil sie in jeder Lebensphase anders zu einem sprechen. Das Buch erinnert mich auch daran, dass Yoga-Philosophie nicht nur in alten Schriften zu finden ist. Ja, sie lebt in unserer modernen Welt, in unserer Praxis auf der Matte und in unserem alltäglichen Leben, in unseren alltäglichen Begegnungen. Und auch Thich Nhat Hanh zeigt uns, wie Achtsamkeit, ein zentraler Wert des Yoga, auch in die kleinsten und scheinbar banalsten Momente unseres Lebens Einzug halten kann. Sei es, wenn wir eine Tasse Tee trinken, spazieren gehen oder einfach atmen. Ja? Und seine Worte sind wie eine sanfte Einladung, bewusst zu sein, die Verbindung zu uns selbst und zu allem um uns herum zu spüren. Also für mich sind die Werke von Thich Nhat Hanh ein lebendiger Ausdruck von Yoga-Philosophie, auch wenn es nicht ein klassischer Yoga-Text ist. Es ist ein Ausdruck von Yoga-Philosophie in Aktion. Sie helfen mir auch, eben die Brücke zwischen der Theorie und dem gelebten Alltag zu schlagen. Sie sind eine Erinnerung daran, dass Philosophie kein abstraktes Konzept ist, sondern etwas, das wir in jedem Moment erleben können. Es gibt so viele Bücher. Gibt es ein Buch, das dich besonders geprägt hat, Tina?
Ja, du hattest es schon gesagt, ne? Ich liebe eben auch die beiden Bücher von Sally Kempton.
Genau.
Ich mag auch sehr gerne die Bücher von Guru Mai. Ich glaube, meistens als Autorin wird sie als Guru Mai Chitvilasananda genannt. Das sind oft Aufzeichnungen von Vorträgen, die sie gehalten hat. Und ich nehme da sehr viel mit für. Ist aber vielleicht schon so ein ganz, also nicht wirklich komplex, das kann man nicht sagen. Aber bei Guru Mai hilft es, dass man sich schon ein bisschen mit Philosophie beschäftigt hat, glaube ich. Das macht es einfach zugänglicher. Ich lese auch sehr gern die Bücher von Pema Chödrön. Das ist aus dem Buddhismus, aber ich finde, sie hat ein paar großartige Bücher geschrieben, zum Beispiel so wie Wir leben, sterben wir. Klingt erstmal so ein bisschen dramatisch, aber da ist sehr unglaublich viel Weisheit drin, die wir fürs Yoga nutzen können und die wir für den Alltag nutzen können. Also ich mag das wirklich sehr, sehr gerne, auch die Art einfach, wie sie sich ausdrückt. Ich finde, Jack Kornfield, um noch einen anderen zeitgenössischen Autor zu nennen oder Philosophielehrer, hat ebenfalls ganz wunderbare Bücher geschrieben. Ja. Ja? Also Einsicht durch Meditation zum Beispiel mag ich sehr gern. Es bietet Theorie und auch ganz praktische Anleitungen zusammen eben mit der Weisheit der Philosophie. Ja, es ist nicht unmittelbar die traditionelle Yoga-Philosophie, aber da steckt eben auch ganz viel philosophischer Wert drin und irgendwie überlappen sie sich ja eh alle. Eben,
ja, finde ich auch.
Ja, und ich weiß nicht, ob du auch die Bücher von Young Pueblo kennst. Das sind ja eher so kleine, ja, ne? Die sind auch ganz, ganz hübsch. Das sind ja eher so Gedichte, Zitate, Prosa.
Das liegt bei mir auf dem, ja.
Auf dem Stapel?
Nein, bei mir neben dem Bett, auf meinem kleinen Tischchen. Ja, ja.
Und ich finde, dass dadurch, dass das so kürzere, so Gedichte oder Zitate sind, sind ja auch ganz schöne Inspirationen, die wir so wirken lassen können. Und ich finde, sie bieten halt auch ganz schöne Inspirationen für Yoga-Klassen, ne? Für Themen, für die Klassen.
Voll.
Und es ist auch sehr einfach zeitgenössisch. Es ist jetzt, ne? Es ist nicht in einer Schrift verfasst oder in einer Sprache verfasst, die uns nicht mehr so nah oder fremd ist, weil sie vor keine Ahnung wie vielen hundert Jahren niedergeschrieben wurde. Also es gibt wirklich viele zeitgenössische Werke, dass ich mich sehr, sehr schwer festlegen kann. Ja, sehr schwer festlegen kann.
Ja.
Ja. Und dann hatten wir ja vorweg schon drüber kontempliert, ob es eigentlich sowas wie philosophisch geprägte Podcasts gibt.
Ja.
Lea, erzähl mal, bist du weitergekommen?
Nein, ich bin nicht weitergekommen. Also bei Podcasts muss ich ehrlich gesagt passen. Also ich höre mir gerne Lehren von Baba Ramdas auf YouTube an. Ich finde, er spricht so authentisch über Liebe und Mitgefühl und das Loslassen von Ego. Es gibt einem oft das Gefühl, dass er direkt zu einem spricht oder durch einen spricht. Genau, also falls du, liebe Zuhörerin, mal etwas suchst, das dich inspiriert und gleichzeitig auch so ein bisschen zum Schmunzeln bringt, dann kann ich dir nur empfehlen, nach seinen Vorträgen oder Interviews zu schauen. Du findest ganz viel auf YouTube. Und das fühlt sich an wie eine kleine Reise in die Philosophie des Seins, ganz ohne Druck, einfach nur zuhören und aufnehmen. Ja, und viel mehr ist mir nicht eingefallen. Gibt es denn einen Podcast, den du empfehlen würdest? Also ich würde mich sehr freuen, wenn du da so ein paar Tipps hast.
Du, ich glaube, ich bin auch nicht wirklich auf einen Podcast gestoßen, der sich der Yoga-Philosophie so im Besonderen widmet. Also ich habe auch eine Zeit lang mal so rumgesucht und zu manchen habe ich nicht so richtig Zugang gefunden, deswegen weiß ich den Titel auch gar nicht mehr. Ich glaube, Eckhart Tolle ist auch in einigen Podcasts zu Gast. Ja?
Zu Gast, das stimmt.
Ja, zu Gast. Mhm. Und ich glaube, da kann man mal gucken. Ich glaube, da sind auch so ein paar Vorträge oder Inspirationen von ihm aufgezeichnet. Also die schwirren irgendwie im Orbit, das weiß ich.
Ach, gut zu wissen.
Ja, was ich halt gerne mache, ist mir dann doch so, wie du halt sagst, so Talks anzuhören, ne? Ob das auf YouTube ist oder ich habe von Sally halt auch Aufzeichnungen von vergangenen Kursen und da höre ich immer mal wieder rein. Das ist etwas, was ich mache, ja. Es gibt schon so ein paar Yoga-Philosophie-Schnipsel auf Spotify und Co., aber wie gesagt, ich kenne jetzt keinen explizit, der sich damit tief auseinandersetzt. Ja, aber ich glaube, man kann auch sehr gut nach so Mitschnitten von Satsang suchen, ne? Ich glaube, so wie du das beschrieben hast, das wird ja, gibt ja viel Satsang von Lehrern. Einer, der mir jetzt so spontan einfällt, ist Moji, der ja viel Satsang gibt. Und ich glaube, da gibt es auch so kleine Aufnahmen und Aufzeichnungen dazu, wenn das euer Lehrer ist. Also ihr könnt da ja mal reinhören. Ob das was ist. Aber genau, wenn wir was finden, dann teilen wir das natürlich sofort.
Und umgekehrt.
Und umgekehrt bitte. Wenn ihr was findet, wenn ihr sagt, boah, ich kenne einen tollen Philosophie-Podcast, lasst es uns unbedingt wissen. Wir geben das auch sehr, sehr gerne weiter. Wir freuen uns ja sowieso immer, mit euch in Kontakt zu treten.
Ja, wirklich.
Okay. Noch ein bisschen was haben wir uns vorgenommen für heute, ne? Ein paar Fragen, die uns eben häufig zur Yoga-Philosophie gestellt werden. Ja, zum Beispiel, muss ich wirklich alles auswendig kennen, um Yoga authentisch zu unterrichten? Und wie kann ich die Philosophie im Unterricht ansprechen, ohne dass es zu missionieren wirkt? Und diese Fragen hast du dir vielleicht eben auch schon mal gestellt. Und zum Thema Wissen und auswendig lernen, wir beide finden, dass es überhaupt gar nicht darum geht. Es geht nicht darum, im Detail perfekt zu sein. Es geht nicht darum, wie ein wandelndes Lexikon durch die Gegend zu laufen. Das mag vielleicht die ein oder andere Schülerin beeindrucken, aber letztendlich ist es nicht nachhaltig. Ja? Vielmehr ist es eben dein persönlicher Bezug zur Philosophie, der authentischen Yoga-Unterricht ausmacht, der wirklich etwas vermittelt, etwas verändert. Es geht darum, was du aus der Philosophie für dich mitgenommen hast und was für dich lebendig geworden ist. Oft reicht es schon, wenn du ein oder zwei Gedanken, die dich besonders inspiriert haben, mit deinen Schülerinnen teilst. Authentizität entsteht nicht durch perfektes Wissen, sondern dadurch, dass du das, was dich berührt, in deine eigene Sprache, in deine eigene Erfahrung übersetzt und wir wirklich aus diesem Raum der Erfahrung unterrichten. Und was das Thema Missionieren angeht, manchmal, ja, es gibt schon so ein paar Beispiele dafür. Manchmal ist es das einfachste, Philosophie in Form von kurzen Impulsen in die Klasse einfließen zu lassen, ohne große Erklärung oder ohne Druck, ja, auch ohne quasi ein Muss an die Schüler zu äußern, sondern eher so, schau mal, ja, ein passender Gedanke, ein Satz, vielleicht eine Frage, die zum Nachdenken anregt, so wie wir das vorher eigentlich schon beschrieben haben. All das kann schon genügen. Und so bleibt eben Raum. Ja, und jeder kann für sich selbst entscheiden, wie sie oder er diese Gedanken aufnimmt. Ob es da rein, da raus geht oder ob es etwas ist, was nachklingt, ob es ein Gefühl hinterlässt. Die Philosophie kann inspirieren und den Unterricht wirklich bereichern, ohne dass es sich wie Lektionen anfühlt oder eben, was mir auch total wichtig ist, ich möchte, dass kein Schüler das Gefühl hat, er muss sich das merken oder er muss das umsetzen, weil er sonst nicht gut genug ist. Das ist eine Einladung. Alles ist eine Einladung. Nie obligatorisch, immer genau, so wie es gerade für jede passt. Genau, so hatten wir es ja auch beschrieben. Philosophie ist ein Angebot, eine Einladung, Bewusstsein ins Leben zu bringen. Wir selbst merken, dass die kleinen persönlichen Erlebnisse und Geschichten oft viel mehr Wirkung haben als eben theoretische Erklärungen. Vielleicht ist es ein Moment der Geduld im Alltag, der dich an das Sutra erinnert oder ein Gedanke über Mitgefühl, den du in der Praxis erfährst. Biete einen Raum an, in dem die Schülerinnen ihre eigenen Erfahrungen machen können. Wenn du also Yoga-Philosophie in deinen Unterricht einbringst, spür immer erst einmal in dich selbst hinein. Was ist es, das dich selbst gerade berührt, was du selbst gerade daraus für dein Leben ziehst? Was kann ich daraus für meine Schüler übersetzen und wie kann ich es quasi als Einladung formulieren und in meiner Klasse einbringen? Und dann kannst du sicher sein, dass es bei den Schülern wirklich auf ja, authentische und auch sehr einfühlsame Art und Weise ankommt. Da sind wir uns sicher.
Ja, voll schön, wie du das gesagt hast. Ja, und ich erinnere mich, mein Lehrer, mein Guru hat mir immer wieder gesagt, Lea, es spielt keine Rolle, wie du es nennst, ob Shiva, Brahman oder Atman. Diese Namen sind nur Worte, sie sind Hilfsmittel für den Verstand. Hänge dich nicht an den Begriffen auf. Wichtig ist die Idee, die Essenz, die dahinter liegt. Und jedes Mal, wenn ich in die Meditation eintauche und diesen Moment des Einsseins spüre, verstehe ich, was er meint. Ja, es ist nicht das Wort, das die Erfahrung beschreibt, sondern die Erfahrung selbst, die zählt. Und in der tiefen Meditation oder auch in Momenten im Alltag begegnen wir manchmal dieser grenzenlosen Weite, diesem Gefühl von Einssein. Und in diesem Zustand verschwindet jede Trennung. Es gibt nicht mich und die anderen oder dies und jenes. Alles wird eins. Und es ist ein Ort des Seins, wo kein Namen, keine Kategorie existiert, weil sie einfach so nicht gebraucht werden. Ja, das finde ich auch so wichtig. Und als Menschen neigen wir ja dazu, Dinge zu benennen oder zu ordnen. Es ist ein natürlicher Mechanismus. Er hilft uns, die Welt zu verstehen und uns zurechtzufinden. Ja, das hat mein Lehrer auch immer gesagt. Es ist ein Tool. It's a tool. Your mind is a tool. Aber am Ende sind diese Begriffe wie Wellen auf der Oberfläche des Ozeans. Ja, sie mögen unterschiedlich aussehen, doch in der Tiefe gibt es keine Trennung. Alles ist miteinander verbunden. Alles ist Teil des Ganzen. Und dieses Verständnis bringt für mich eine ja, eine tiefe Leichtigkeit in die Yoga-Praxis und den Unterricht. Denn es erinnert mich daran, dass wir im Yoga nicht versuchen, etwas Neues zu erschaffen oder zu erreichen, sondern uns einfach daran erinnern, was wir schon immer waren, nämlich Teil dieses Einsseins. Und in meinen Klassen lade ich meine Schüler ein, sich mit dieser Idee zu verbinden, sei es durch den Atem, durch die Bewegung oder in der Stille zwischen den Haltungen. Denn wenn wir uns diesem Einssein nähern, spüren wir, dass es kein richtig oder falsch gibt. Es gibt nur das Sein. Also ich weiß nicht, ich hoffe, dass das irgendwie Sinn ergibt.
Ja, es gibt total Sinn. Es gibt total Sinn. Und etwas, was ich da auch raushöre, also unter vielem anderen, ist auch das, was Patanjali geprägt hat. Weißt du, dass Wissen im Yoga nicht über ein mentales Verstehen oder ein Rezitieren stattfindet, sondern nur durch die Erfahrung. Und dann, glaube ich, ist es für uns Yoga-Lehrerinnen die Aufgabe, dass wir lernen, unsere eigenen Erfahrungen in Worte zu fassen, weil das ist das, was wir dann zum Ausdruck bringen können in unseren Klassen. Ne? Mhm. Und deswegen finde ich es so süß, dass du gefragt hast, ob das Sinn ergibt. Das sind halt, ne, das ist deine Worte, das sind deine Erfahrungen. Und das berührt wahnsinnig viele Menschen. Und ich glaube aber auch, dass wir mit unseren Worten nicht jeden Menschen berühren. Deswegen gibt es viele Yoga-Lehrerinnen.
Ja, genau.
Ja, also es wird nicht jeden berühren, genau so, wie wir es sagen. Nicht jeder wird unsere Erfahrung, wie wir sie in Worte fassen, nachvollziehen können. Also ich glaube, da dürfen wir uns auch so ein bisschen frei machen, oder?
Ja, unbedingt. Ja. Danke, dass du das nochmal sagst. Ja.
Cool, zum Abschluss möchten wir nochmal zusammenfassen, ja, dass die Yoga-Philosophie, ich glaube, das ist deutlich geworden, kein reines Studium ist, bei dem es darum geht, Texte auswendig zu lernen oder sich mit theoretischem Wissen zu überladen. Vielmehr ist sie eine persönliche Reise, eine Reise, die auf der Matte beginnt, sich aber vor allem in unserem Alltag fortsetzt. Mhm. Wenn wir uns mit der Philosophie verbinden, erleben wir sie in den kleinen, scheinbar alltäglichen Momenten. In der Geduld, die wir im Stau entwickeln, im Mitgefühl, das wir einem Kollegen entgegenbringen oder in der Fähigkeit loszulassen, wenn die Dinge nicht nach Plan laufen. Mm. Genau hier wird die Philosophie lebendig. Wir möchten dich ermutigen, deine eigenen Erlebnisse und Einsichten aus der Yoga-Philosophie nicht nur in deiner persönlichen Praxis zu erkunden, sondern sie auch in deinen Unterricht einzubringen. Teile deine Erfahrungen mit deinen Schülerinnen, lass sie spüren, wie du Philosophie lebst und was sie für dich bedeutet. Denn am Ende ist Yoga-Philosophie ja eben keine Ansammlung von Konzepten, sondern eine Einladung, das Leben mit mehr Achtsamkeit, mit mehr Tiefe, mit mehr Verbundenheit und Bewusstsein zu erleben. Sowohl auf der Matte als auch eben jenseits davon.
Genau, am Ende ist Yoga-Philosophie nicht nur etwas, das wir studieren. Sie ist eine Reise, eine persönliche, lebendige Reise. Und sie beginnt, wie wir schon gesagt haben, oft auf der Matte, ja, wenn wir uns mit einem Zitat oder einem Prinzip verbinden. Aber sie setzt sich fort in den Momenten des Alltags, wie du so schön gesagt hast, im Stau. Das fand ich auch besonders kraftvoll. Aber auch in einem liebevollen Wort, einem bewussten Atemzug oder der Fähigkeit, innezuhalten, bevor wir reagieren. Und wenn du das nächste Mal auf der Matte stehst oder unterrichtest, spür einfach hinein, welche Gedanken oder Impulse aus der Philosophie begleiten dich heute? Und wie kannst du diese Weisheiten in deinem Leben verkörpern? Und es muss nichts Großes oder Perfektes sein. Oft sind es die kleinen, echten Momente, die uns und unsere Schüler am meisten berühren. Und wir hoffen, dass diese Folge dir Lust gemacht hat, die Yoga-Philosophie auf deine eigene Weise zu erforschen und lebendig werden zu lassen. Vielen Dank, dass du mit uns diesen Raum geteilt und die Zeit genommen hast, gemeinsam in diese reiche, in diese wundervolle Welt einzutauchen. Bis zur nächsten Folge. Wir freuen uns darauf, dich wieder hier zu begrüßen.